Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Stell dir vor, du könntest einen Fluss nicht nur auf einer Karte verfolgen, sondern am Bildschirm. Aber nicht als reine digitale Abbildung, sondern als lebendigen Organismus. Verstehen, planen, Stück für Stück lesen und sogar heilen. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und in dieser Episode geht es um die digitalen Werkzeuge in der Gewässersanierung. Also auch, denn wir werfen auch einen Blick auf unsere Bäche und Flüsse, hören, wie digitale Werkzeuge helfen, verborgene Dynamiken sichtbar zu machen. Denn Gewässer zu verstehen, ist wie ein komplexes Kunstwerk. Und unsere Gewässer so zu gestalten, dass Hochwasserschutz, ökologische Vielfalt, Landschaftsgestaltung, alles Hand in Hand gehen, das ist noch viel komplexer. Mein heutiger Gast ist Dr. Ingenieur Andreas Stohwasser, Landschaftsarchitekt, Gewässerplaner und Geschäftsführer von Stohwasserplan und Stohwasserservice. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wenn ein Mittelgebirgsbach kanalisiert und begradigt wurde, dann natürlich rauscht der nur runter. Da kann man sich fast nicht unterhalten dran oder kann fast nicht sich auf das einlassen, weil es nur tost und tobt. Richtig wild dann wurde gezügelt. Das macht ihn dann wütend, den Bach, sage ich jetzt einfach mal. Ich kann jetzt hier aufstehen und in das Waschbecken hier im Büro einen halben Liter Öl kippen. Das macht überhaupt nichts. Da kommt immer noch sauberes Wasser aus dem Wasserhahn nach. Also uns ist diese Verbindung zwischen dem, wie wir uns verhalten, was wir in der Natur machen oder nicht machen, dem, was es unmittelbar für Auswirkungen dann auf uns hat, diese Verbindung ist uns komplett verloren gegangen.
Moin Andreas, ich freue mich sehr, dass du Gast in meinem Podcast in dieser Episode bist. Wie geht's dir und was machst du gerade?
Ja, hallo, freut mich auch total. Sehr gespannt, habe auch, als ich deinen Podcast entdeckt habe, gleich gedacht, Mensch, das ist echt ein tolles Format, tolles Thema. Und ja, was mache ich gerade? Ich habe Montag eine Auftaktberatung für ein sehr schönes Projekt von uns gehabt, die Renaturierung der Werra im Norden von Thüringen oder an der Grenze zwischen Thüringen und Hessen, im ehemaligen Todesstreifen an der innerdeutschen Grenze. Und dort hat die Stiftung Naturschutz Thüringen tatsächlich einige Flächen. Auch der Bund besitzt einige Flächen und Flächenverfügbarkeit ist immer die Voraussetzung, dass man schöne Renaturierungsmaßnahmen machen darf oder machen kann. Und wir haben letztes Jahr da eine öffentliche Ausschreibung gewonnen für dieses relativ große Renaturierungsprojekt und da durfte ich die Woche ein paar Sachen dran bearbeiten, habe schon mal den Vorentwurf haben wir uns jetzt so überlegt und sind da mitten im Planen. Es gibt wieder eine schöne Flusslandschaft.
Das klingt mega spannend. Jetzt steigen wir gerade schon ein bisschen ein. Ich muss die Frage stellen, sonst habe ich sie nämlich vergessen. Und die haben wir für alle, die jetzt gerade zuhören und nicht noch das Format noch nicht gehört haben. Das ist immer so. Meine Gäste sagen manchmal Dinge, die mich so faszinieren, dass ich völlig abweiche von irgendeinem Konzept, das wir haben. Und dann grätsche ich da gleich rein. Werra. War die Werra nicht die mit dem hohen Salzgehalt von der Kali-Geschichte oder ist das ein anderer Fluss in Thüringen?
Nee, das ist genau der Fluss. Der Salzgehalt ist auch ein Riesenproblem, aber das Renaturierungspotenzial ist trotzdem ziemlich groß. Also das wird schon auch noch eine Einschränkung sein, der Salzgehalt, aber dem Fluss einen Teil seiner ursprünglichen Form wieder zurückzugeben auf fast 2 Kilometern, wird schon auch für Biodiversität und für Natur und Landschaft einen Sprung nach vorne.
Kommt dieser Salzgehalt denn ausschließlich von diesem Salzabbau, also von dem Kaliabbau, oder ist ja. Da, ja, okay, also keine ja. Anderen Quellen im nee. Sediment oder so?
Nee, das ist leider das Grundproblem immer noch.
Oh, und das wird auch noch dauern, oder?
Das wird auch noch eine Weile dauern, ja. Aber wir machen das auch so, dass wir teilweise schlenken, also quasi Altwässer anschließen bzw. wiederherstellen, die vom Grundwasser gespeist werden. Und das waren dann zum Beispiel wichtige Rückzugsräume auch für die Fischbrut, also für die Jungfische.
Das bringt mich dann schon zum nächsten Thema, aber jetzt gehe ich trotzdem nochmal zurück, weil für alle, die dich noch nicht kennen, wer ist Dr. Andreas Stohwasser? Erzähl mal bitte ein bisschen was zu dir.
Ja, ich bin 59 Jahre alt, geboren und aufgewachsen im Südwesten, wie man noch hört, auf dem dort, wo die Schwäbische Alb am schönsten ist, im Kreis Göppingen, und bin jetzt schon über 30 Jahre in Sachsen, bin verheiratet, habe 3 Kinder und mache das ganze Thema Gewässerrenaturierung, Flussbau, ingenieurbiologische Bauweisen, also Bauen mit Pflanzen, jetzt schon tatsächlich im 30. Jahr.
Wahnsinn, Wahnsinn. Hier sind, ich kann es verraten, mache ich normalerweise selber, selten 2 Exilschwaben im Gespräch. Also wir sind raus in die Welt gegangen und haben gesagt, wir machen es alles ein bisschen grüner, ein bisschen schöner. Der eine ist nach Sachsen in den Osten gegangen und der andere ist nach Norden gegangen. Und wir fühlen uns beide offensichtlich ja wohl da, wo wir gelandet sind, sehr wohl offensichtlich auch mit dem, was wir tun. Nun, du bist dem Thema Wasser verhaftet, tatsächlich schon von deiner Ausbildung her. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, was hast du gelernt, in Anführungsstrichen?
Also ich habe nach dem Abi, wie das oft so ist, nicht so richtig gewusst, was ich mit mir anfangen soll. Habe dann ja die Schleife gedreht und habe zuerst eine Banklehre in Stuttgart gemacht. Also Ich bin eigentlich gelernter Bankkaufmann. Habe dann sehr schnell festgestellt, dass mein Talent nicht unbedingt in dem Bereich liegt. Hat diese Zeit, das waren 2 Jahre, in denen es mir auch nicht so gut ging, aber es hatte den großen Vorteil, ich musste mich auf meinen Hintern setzen und musste mir darüber klar werden, was ich eigentlich will. Was ist es wirklich, was mich interessiert? Und da hatte ich das große Glück, also für die jüngeren Zuhörer, da gab es kein Internet. Da musste man noch in eine Bibliothek, um zu recherchieren. Und da bin ich in Stuttgart in das Berufsinformationszentrum. Da hingen lauter so Hängeregister mit Berufen oder mit Berufsbildern. Und da bin ich auf einen Studiengang gestoßen, der hieß damals Landespflege. Heute heißt es meistens Landschaftsarchitektur oder Ressourcenmanagement. Damals hieß es Landespflege. Es gab sehr viel Naturschutz, sehr viel Landschaftsökologie und solche Dinge in dem Studium. Und das habe ich in Nürtingen dann studiert. Habe dann nach dem Studium in Nürtingen festgestellt, interessiert mich total, habe ich auch noch ein paar Sachen vor. Haben sich 2 Sachen miteinander verschnitten. Einerseits hatte ich ein interessantes Jobangebot in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern. Und meine Frau, damalige Freundin, war damals schon in Dresden, was auch eine sehr schöne Stadt ist. Und dann war ich so ein bisschen hin und her gerissen und habe dann aber nach einem halben Jahr Neubrandenburg nach Dresden gewechselt und bin dann dort nicht gleich zu dem Job gekommen, den ich eigentlich wollte. Habe dann mir den Kopf gesetzt, dann machst du halt noch einen Uni-Abschluss. Habe dann an der TU Dresden noch Landschaftsarchitektur studiert, in 2 Jahren abgeschlossen und mich dann direkt 96 selbstständig gemacht und mein Büro aufgebaut.
Dazu kommen wir dann gleich, da bist du ja sehr kreativ. Nun dreht sich Wasserkünste ja um das Thema Wasser. Welche Verbindung hast du denn zu Wasser, jetzt nur beruflich oder auch privat eine Affinität zum Wasser?
Ich habe eine sehr große Affinität zum Wasser. Also ich werde zum Beispiel nicht seekrank. Egal wie es schwankt und schwippt und schwappt, das macht mir überhaupt nichts aus. Nee, Wasser ist für mich die totale Entspannung. Egal, ich habe hier das Glück, in einer sehr schönen grünen Gegend zu wohnen und 10 Minuten von mir weg läuft so ein kleiner Bach den Elbhang runter und der gluckst und gurgelt und da kann ich mich sofort entspannen. Das ist für mich gleich ja sehr erholsam. Wassersport begeistert mich. Ich gehe mindestens 2-mal die Woche schwimmen. Und ja, Wasser ist einfach das Element, was mich belebt, was mir Spaß macht. Ich habe auch als Kind immer gern am Bach gespielt, aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf.
Da kommen wir sicherlich drauf. Wahrscheinlich bist du genauso wie ich jemand, der das eine oder andere Paar Gummistiefel versenkt hat. Und das hat dann wahrscheinlich zu mehr Ärger geführt, als dass wir dreckig geworden sind oder die Chance oder die Gefahr des Ertrinkens da war. Irgendwie war das früher dann doch ein bisschen anders. Wenn du jetzt, du kommst ja beruflich und privat häufiger mal an einen Bach oder an einen Fluss. Warum du das tust beruflich, darauf kommen wir gleich. Aber was fällt dir als erstes auf, wenn du an einen Bach oder einen Fluss kommst, also was fällt dir als Mensch, Andrea Stohwasser, auf und was fällt dir als, ja, erstmal nur als Mensch, nicht als Firmeninhaber? Gibt es irgendwas, worauf du immer achtest, als erstes?
Ich höre den Bach zuerst, bevor ich ihn sehe. Also ich habe, oder auch die Elbe hat ein bestimmtes Geräusch. Und je nachdem, wie ein Gewässer ankommt an der Stelle, wo ich dann stehe und es betrachte oder wo ich es erlebe, sage ich lieber, mit allen Sinnen versuche zu erleben, jedes Gewässer klingt anders. Passt ja auch zum Podcast. Das könnte man jetzt natürlich was einspielen, aber jeder, der schon mal die Erfahrung gemacht hat, an einem kleineren Bächlein zu stehen, das gluckst und gurgelt und strömt ganz anders wie ein großer Fluss, der ist meistens viel ruhiger, oder ein Mittelgebirgsfluss, der ist natürlich viel lebhafter, der rauscht vielleicht auch ganz anders. Ja, also das Hören ist eigentlich so der erste Sinneseindruck. Und dann, wenn man natürlich Glück hat und es ist ein schöner Tag wie heute bei mir in Radebeul bei Dresden, dann glitzert Wasser auch. Also dann hat man auch ein ganz sinnliches Erleben von der Wasseroberfläche, die nie ruhig ist. Oder also ganz selten bei einem Fließgewässer, darum geht es jetzt, ist immer dort, auch wenn es in kleinen Nuancen ist, immer Bewegung drin.
Sagt dir das Wasser dann auch was? Also jetzt nicht im esoterischen Sinne, sondern sagt dir das Glucksen, Gluckern, Schwappen, Wellenschlagen irgendwas schon? Also dass du sagst, okay, warte mal, dir muss geholfen werden oder dir ist nicht mehr zu helfen oder dir geht's gut.
Wir haben in der deutschen Sprache ganz viele Begriffe, die gleichzeitig ja Menschen beschreiben und die auch Wasser beschreiben. Also ich glaube, da kann man einen guten Analogieschluss ziehen. Also jemand, der quirlig ist, jemand, der agil ist, der ist auch lebendig, dem geht's gut, der hat gute Laune, der hat Power, der hat Energie. Und genauso ist es im Bach oder im Gewässer. Ein Gewässer, was nur so ganz ruhig und still vor sich hin dümpelt oder fließt, dem geht's auch nicht gut. Und so ist es bei den Menschen auch.
Ich mache jetzt gerade den Sprung ein bisschen weiter in den Süden und denke einerseits an die Elbe. Ich meine, ja gut, da könnte man natürlich sagen, der geht es tatsächlich nicht gut. Auf die komme ich gerade gleich nochmal ein bisschen, aber wenn ich jetzt an Gebirgsbäche denke, ich meine, die rauschen doch und sprudeln und plätschern und springen in einer unglaublichen Geschwindigkeit da irgendwo vom Berg runter ins Tal. Geht es denen damit immer gut?
Nee, das ist genau der Punkt. Also, da geht's vielleicht auch so, kommen wir jetzt vielleicht wirklich sehr weit in das fast schon sinnlich Wahrnehmende. Da muss man dann halt vielleicht auf die Zwischentöne achten. Wenn ein Mittelgebirgsbach kanalisiert und begradigt wurde, dann natürlich rauscht der nur runter. Da kann man sich fast nicht unterhalten dran oder kann fast nicht sich, ja, auf das einlassen, weil es nur tost und tobt. Richtig wild dann, er wurde gezügelt, das macht ihn dann wütend, den Bach, sage ich jetzt einfach mal. Wenn der von Natur aus fließen würde, hätte er ein ganz flaches Profil, er hätte hätte einen Lauf Verzweigungen, der wäre ganz anders, auch mal ruhiger. Also der hätte auch Stellen, wo es ganz sanft ins Ufer übergeht, die Wassertiefe nicht gleich groß wird und wo man auch getrost mal die Füße reinhängen könnte, ohne dass man Angst hat, dass es einen gleich mitnimmt, das Wasser. Also von daher hat es ganz viele Nuancen. Und wie gesagt, so ein brüllend tosender Bach heißt nicht unbedingt, dass der quirlig und lebendig ist, so wie ich es vorhin versucht habe zu beschreiben.
Ah, okay. Das ist ja wahrscheinlich schon eine, das ist nicht wahrscheinlich, das ist eine schöne Überleitung zu dem, was du eigentlich tust, beruflich. Du stehst ja nicht an Bächen und hörst ihnen zu, also das tust du auch, aber dein Job ist ja eigentlich ein anderer. Du kümmerst dich drum, dass es den Flüssen, Bächen, also Fließgewässern wieder besser geht. Und das ist ja auch etwas, was du in deiner Firma dann auch tatsächlich so formulierst, dass du sagst, wir helfen euch, dass es euch wieder ein bisschen besser geht als euren Flüssen. Bevor wir dazu kommen, dass du ein bisschen erzählst, was deine Firma alles macht, wie steht es um unsere Gewässer aus deiner Sicht? Und sind sie denn eigentlich wirklich so wichtig? Und wenn sie wichtig sind, warum sind sie so außerhalb des Fokus von vielen Entscheidern?
Ja, das ist so eine komplexe Frage. Da geht es im Prinzip ja, wie wir unsere Umwelt insgesamt wahrnehmen. Also ich sage es jetzt mal so ganz drastisch. Ich kann jetzt hier aufstehen und in das Waschbecken hier im Büro einen halben Liter Öl kippen. Das macht überhaupt nichts. Da kommt immer noch sauberes Wasser aus dem Wasserhahn nach. Also uns ist diese Verbindung zwischen dem, wie wir uns verhalten, was wir in der Natur machen oder nicht machen, zu dem, was es unmittelbar für Auswirkungen dann auf uns hat, diese Verbindung ist uns komplett verloren gegangen, behaupte ich mal. Viele Siedlungen, ganz viel von unserer Kulturlandschaft ist entstanden in enger Verbindung zum Wasser. Das waren nicht immer gleich Transportwege, das meine ich jetzt nicht, sondern es ging darum, die ganzen kleineren Siedlungen oder Dörfer, wie sie da früher entstanden sind, die hatten immer dann das Thema, wie wird die Wasserversorgung gesichert? Als Trinkwasser, als Brauchwasser, aber auch als Entsorgung, als Entsorgungsmöglichkeit. Also das heißt, es war sehr unmittelbar an das Thema Wasser gebunden. Und dort, wo die Luft sauber war, wo das Wasser sauber war, da war natürlich auch schon mal ein wesentlicher Beitrag geleistet für das Dasein der Menschen. Also das war ein Teil von der Daseinsvorsorge, dass man das Wasser auch verfügbar hatte. Und das ist uns heute völlig abhanden gekommen. Du musst ja nur mal gucken in den heißen Sommern, die es jetzt gab. Da kommt dann immer noch im Radio, oh Gott sei Dank, heute ist es wieder sonnig und da kommen nur ein paar Wolken, aber die machen uns nichts. Es wird heute nicht regnen, das ist super. Und jeder, der einen Garten hat oder der vielleicht sogar Landwirt ist, der sagt, oh, der Mais, der ist jetzt kurz davor einzugehen oder die Feldfrüchte sind eben so, dass man jetzt schon weiß, die Ernte wird katastrophal. Aber das ist immer noch so drin, ja, schönes Wetter ist gut und schlechtes Wetter, Anführungszeichen, wird gleichgesetzt mit Regen. Also uns ist es ein Stück weit, denke ich, verloren gegangen, dieser Bezug. Wir können da ganz viel, also ich sage immer, Umweltschutz ist kein Selbstzweck, Umweltschutz ist Menschenschutz. Das machen wir für uns. Mhm. Und so geht es auch um die Gewässer oder um das Wasser, also wird ja auch oft so gesagt, die Fließgewässer, das sind so die Lebensadern, die Landschaft durchziehen. Das sind natürlich Biotopverbundadern, das sind aber auch Kaltluftschneisen, die unsere Siedlungen, wenn es gut gemacht ist, mit Kaltluft in heißen Sommernächten versorgen, die Frischluft bringen in Städte, die natürlich auch dem Mensch ganz toll für Erholung, für Naherholung dienen. Man muss nicht immer 2 Kilometer mit dem Auto irgendwo hinfahren. Man kann auch direkt vom dort aus, wo man wohnt, vielleicht wenn dort ein Gewässer ist, das als Grünzug nutzen und dann direkt dort irgendwo sich erholen oder sich aufhalten. Also gerade wenn wir Projekte an Gewässern machen, wenn wir Fließgewässer renaturieren, dann sagen wir immer, wir machen Gewässer lebendig, erlebbar und sicher. Oft wird es dann nur reduziert auf das Thema sicher, weil Hochwasserschutz ist ein großes Thema. Aber da kommen wir ja vielleicht noch dazu, auch wenn es um die weiteren Aspekte da geht.
Ja, ganz kurz nochmal zu der ersten Frage. Wie steht es aus deiner Sicht um unsere Gewässer?
So, genau. Entschuldigung, bin ich jetzt abgewichen.
Ich habe auch drei Fragen in einer gestellt.
Das ist genau. Also ich habe ja gesagt, uns ist dieser Bezug da irgendwo verloren gegangen und also rein statistisch sind wir von dem, was eigentlich gesetzlicher Anspruch ist, was in europäischem Recht und im nationalen Recht umgesetzt ist, wo die ganzen Fließgewässer eigentlich bis 2027 in einem guten ökologischen Zustand sein sollten, damit wir genügend sauberes Wasser haben und in ausreichender Menge das Wasser haben. Das wurde mal im Jahr 2000 beschlossen, dieses Gesetz oder diese Vorgabe. Und da sind wir im Moment bei 11% der Gewässer, die diesen Zustand erreicht haben. Also der überwiegende Teil der Gewässer ist jetzt jahrhundertelang begradigt worden. Die Landschaft wurde entwässert. Das war ein großer Fortschritt, um die Flächen landwirtschaftlich nutzbar zu machen, um sie für Siedlungen zu erschließen und so weiter. Die Flüsse wurden eingeengt. Das ist kurz eine Zahl. Die Elbe hat noch 9% ihrer natürlichen Überflutungsflächen. Also die ist extrem eingeschränkt. Und das ist bei ganz vielen kleinen Bächen und Flüssen genauso. Also den Flüssen und Bächen geht's nicht so besonders gut.
Das ist sehr schade. Und das ist ja das, was du dir auf die Fahnen geschrieben hast mit deinen Firmen, muss man ja sagen. Du hast es ja gerade schon gesagt, ihr macht Wasser lebendig. Zumindest schreibt ihr euch das auf die Fahnen oder auf die Paddel oder auf die Flossen, wo auch immer, mit was ihr gerade unterwegs seid. Erzähl bitte ein bisschen zu deinen Firmen. Es gibt die Firma Stohwasser Plan, es gibt die Stohwasser Service. Was macht ihr? Was hast du entwickelt und was ist euer Job?
Ja, wir kümmern uns im Prinzip darum, dass die Landschaft, der Naturhaushalt wieder ein Stück weit widerstandsfähiger sind, sagt man heute, oder dass die wieder naturnäher sind, dass die ihre, man sagt auch, Ökosystemleistungen erfüllen, dass die für uns als Mensch nutzbarer sind, stabiler sind, vor Extremereignissen uns schützen und dass sie aber auch für uns den Wert für unsere Naherholung, für unser Naturerleben wieder bringen können. Also wir machen quasi Planungen für Fließgewässer, egal ob es ein kleiner Graben oder ein großer Fluss ist. Von der ersten Konzeption, von der ersten Idee über verschiedene Varianten, dann muss man irgendwann eine Genehmigung beantragen, wenn man das Projekt auf den Weg bringen will. Dann, wenn man die Genehmigung hat, muss man die Umsetzung planen, die Ausführung sich genau überlegen, wie das laufen soll. Dann wird irgendwann die Bauleistung ausgeschrieben, an die Baufirma vergeben und letztendlich muss dann jemand die Baufirma draußen beaufsichtigen bzw. das koordinieren, dass das alles klappt, dass es auch so umgesetzt wird wie geplant. Und dann kommt man irgendwann dazu, dass eben wieder so ein Flussabschnitt oder so ein Bachabschnitt naturnah umgestaltet wurde oder revitalisiert wurde. Und dann geht es auch noch darum zu gucken, wie entwickelt sich das jetzt weiter. Wenn wir sowas herstellen oder bauen, dann ist es nicht mit der Abnahme fertig, sondern es entwickelt sich immer weiter. Und das Thema, wie die Gewässer dann unterhalten werden, also da geht es nicht, dass die Gewässer Netflix gucken abends, sondern dass die Gewässer quasi in einem bestimmten Zustand gehalten werden oder in eine bestimmte Richtung entwickelt werden. Das ist heute ein großes Thema. Das machen wir quasi von der Konzeption bis zur Bauumsetzung, bis zur Betreuung, bis zur ständigen Betreuung der Gewässer. Alles quasi in einem großen Bogen, den wir da spannen. Und das ist quasi das, was mein Ingenieurbüro Stohwasser Plan macht. Und ich habe dann 2007 eine zweite Firma gegründet, die genau für die Tätigkeiten, die das Ingenieurbüro ausführt, so Spezialsoftware entwickelt, im Prinzip die Tätigkeiten für das Ingenieurbüro effizienter gemacht. Und da sind dann im Laufe der Zeit auch verschiedene Softwareprodukte draus entstanden, aus diesem Gedanken, die eigenen Abläufe effizienter zu machen. Da haben wir Produkte, die quasi diesen ganzen Planungsprozess begleiten, die aber auch Spezialthemen aus dieser Planung in so einer Fachanwendung umsetzbar machen. Da geht es zum Beispiel darum, wie man Flussufer oder Bachufer naturnah sichert. Da geht es darum, dass man verschiedene Rahmenbedingungen eingibt und dann sucht einem ein Algorithmus raus, welche naturnahe Bauweise, was sagen da Ingenieurbiologie dazu, würde unter den und den Standortbedingungen, unter den und den Randbedingungen an dem jeweiligen Einbauort geeignet sein, bis hin zu, dass es die Pflanzen vorschlägt, mit denen man so ein lebendes Ufer herstellen könnte.
Ich habe gesehen, du hast dort tatsächlich sogar eine kostenlose Version. Also da kann man sich offensichtlich auch als normaler User, als normaler Mensch einloggen und dann mal so ein bisschen rumstöbern. Oder ist das, habe ich das missverstanden?
Ja, das ist Teil unserer ganzen Internetpräsenz. Wir haben einen Gewässerblog, wo wir über unsere Projekte berichten, wo wir ganz viele Hinweise geben, wie so ein Projekt laufen könnte, was so die aktuellen Entwicklungen sind. Und natürlich haben wir auch für die Softwareprodukte immer so Demo-Versionen. Wir machen auch Webinare regelmäßig dazu, wo sich die Leute informieren können drüber, wo sie es auch mal selber ausprobieren können. Das geht ja darum, der Hauptgrund dieser Softwareprodukte ist tatsächlich, das Wissen weiterzugeben. Da bin ich noch nicht mal beim Thema KI, da bin ich erstmal beim Thema, dass wir viel zu isoliert Wissen immer noch in irgendwelchen vielleicht auch sperrigen oder vielleicht auch dann nicht mehr verfügbaren Fachartikeln, Fachbüchern oder sonst wo haben. Das digitale also die digitalen Medien haben eben den großen Vorteil, dass man die Informationen ganz anders aufbereiten kann, viel mit Fotos, mit Videos, mit Darstellungen, mit Regeldetails arbeiten kann, damit das Ganze so anschaulich wie möglich wird. Denn es geht darum, das Wissen weiterzugeben und damit muss nicht jeder die Fehler machen, die wir alle gemacht haben, wie ich auch ganz viel gemacht habe. Also muss nicht jeder von vorne anfangen damit. Kann auch auf das Wissen zugreifen, was schon da ist.
Finde ich super. Nicht immer das Rad neu erfinden, sondern tatsächlich vielleicht einfach mal miteinander reden. Oder gucken, also mit den Augen klauen, genau. Darf man ja sozusagen. Oder mal rumgehen. Ich habe ja mit mehreren aus deiner Branche schon hier in meinem Podcast gesprochen, also mit Katrin Gelderblum zum Beispiel von Astakus, die das jetzt in der Eifel macht. Mhm. Oder mit Clemens Kunitsch, der das im Erzgebirge macht. Seid ihr so eine verschworene Gemeinschaft von Gewässerheilern, die sagen, wir zeigen euch jetzt mal, wie das richtig geht, aber das ist alles so geheimnisvoll? Oder geht ihr auch ein bisschen raus? Also du sagtest ja gerade, wir wollen das ein bisschen über die sozialen Medien propagieren, wollen zeigen, wie das geht, aber macht ihr einen Closed Shop draus, dass ihr sagt, wir haben das Wissen und wir geben nur ein bisschen was raus? Oder seid ihr schon so quasi gebrandet im Kopf, dass wir sagen, uns Gewässer renaturieren, geht es darum, die Gewässer schön zu machen und da arbeiten wir auch zusammen und haben jetzt keinen Futterneid? Ich glaube, das wollte ich eigentlich sagen.
Ja klar, deshalb habe ich ja gesagt, es geht heute um den Wissenstransfer, die Wissensaufbereitung. Also ich sag mal, die jungen Kollegen, die jetzt ganz frisch irgendwo dort anfangen, die haben ja nicht die Zeit, jetzt 30 Jahre was auszuprobieren. Der Klimawandel schreitet fort. Es sind verschiedene Sachen, die dort wirklich jetzt direkt auch Geschwindigkeit erfordern. Wir können nicht ewig warten, bis jeder mal seine 10 Fehlversuche oder wie viel er denn braucht, bis er das kapiert hat, wie es richtig geht oder wie er möglichst naturnah mit den Materialien vor Ort, so dass er standorttypisch oder gewässertypisch baut, das macht. Und da gibt es leider noch viele schlechte Beispiele auch. Also es scheint dort einen Bedarf zu geben, dass man dort irgendwo was ändern muss. Also das heißt, wir haben keinen Closed Shop. Wir sind so, dass wir dieses Wissen auch gerne teilen. Wir achten natürlich auf unser Urheberrecht. Ich habe viele, viele Fotos in dem Bereich. Wir haben viele Darstellungen, die wir uns natürlich schützen lassen haben. Auch in der Software, die Inhalte sind geschützt. Aber es kann jeder nutzen. Natürlich, denn da sind wir beim Produkt. Natürlich kostet es dann was, aber der primäre Ansatz dieser Produkte ist tatsächlich, was ich schon gesagt habe, der Wissenstransfer, die Wissensvermittlung, dass jeder möglichst niedrigschwellig in dieses Thema einsteigen kann und damit seine eigenen Erfahrungen machen kann, seine eigenen Erfolge, seine eigenen Projekte umsetzen kann.
Du hast mir dazu im Vorgespräch was gesagt, was ich super spannend fand. Du hast gesagt, es gibt so zwei Ansätze oder zwei Sätze, die du ganz häufig sagst. Ich zitiere jetzt zumindest sinngemäß: Lass uns einfach mal 200 Meter bauen, dann sehen wir schon, ob es funktioniert oder wie es funktioniert. Oder bei jedem Projekt 3 neue Dinge ausprobieren.
Genau, das eine mit den 200 Metern oder egal, ob es auch wenn es nur 100 Meter bauen, hängt einfach damit zusammen, dass wir ja, wenn wir über Fließgewässerrenaturierung sprechen, haben wir immer ein Hauptproblem. Das ist nicht das Geld und das ist auch nicht das Know-how, wie man es macht. Das ist immer das Thema, wie bekommen wir für das Gewässer mehr Platz. Die Gewässer sind alle eingeengt. Niemand will, dass sein Grundstück überflutet wird. Niemand will Land abgeben. Oft sind auch Nutzungen rechts und links vom Gewässer, die so einem Projekt erstmal in Konkurrenz sozusagen gegenüberstehen. Und deshalb brauchen wir Fläche. Und die Fläche gehört natürlich irgendjemand oder irgendjemand nutzt die schon. Und deshalb wecken wir da auch erstmal relativ viel Widerstände, wenn wir sagen, ja, der Bach, der ist jetzt noch 5 Meter breit, von Natur aus wäre der eigentlich an der Stelle 20 Meter breit und jetzt brauchen wir natürlich irgendwo rechts und links ein bisschen Platz, um den wieder in den naturnahen Zustand zurückversetzen zu können oder dem wieder den Entwicklungsraum zu geben, den er eigentlich braucht. Und ganz oft ist dieses Thema Grunderwerb oder Flächensicherung, damit man die Projekte umsetzen kann, sehr zäh und sehr aufwendig und sehr langwierig. Und wir gucken oft, dass wir dann sagen, gut, dann lasst uns doch einfach mal die ersten paar Meter bauen. Das baut ganz viele Ängste ab. Das ist was zum Anfassen. Ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Sieht eigentlich toll aus. Oh ja, da war ich mit meinen Enkelkindern auch schon. Das ist echt eine coole Sache. Da gibt's auf einmal wieder Fische oder man sieht Insekten, die man vorher noch gar nicht gesehen hat oder sonst was. Das was zum Anfassen. Also das ist immer ganz wichtig und da bewegt sich dann auch oft was bei dem Thema Flächenverfügbarkeit oder auch allein das Thema Akzeptanz in der Bevölkerung wird dann oft besser. Deshalb so das Thema, man kann da 5 Jahre lang Grunderwerbsverhandlungen führen, man kann aber auch gucken, wo hat man jetzt ein paar Flächen, die schon einen in sich stimmigen Abschnitt ergeben. Das können eben auch mal bloß ein paar hundert Meter sein oder bloß 100 Meter sein und dann fängt man dort mal an, was zu machen und dann arbeitet man sich dort so Stück für Stück vor. Das ist das mit den 100 und mit den 200 Metern und ja, das andere Ding, dass wir sagen, ja, wir haben ja noch ganz viele Ideen. Ich bin von Grund aus ein sehr neugieriger Mensch. Manchmal auch ein bisschen ungeduldig. Ein Meister des Anfangs. Und dazu gehört, dass man viele Dinge ausprobieren möchte. Und wir hätten nie, ich habe ungefähr 140 verschiedene dieser ingenieurbiologischen Bauweisen ausprobiert, angewendet, dokumentiert. Das ist eben auch Teil dieser Software für Ingenieurbiologie, die ich da vorhin beschrieben habe. Und es würde ja nicht gehen, wenn man immer nur ja den gleichen Standard bei jedem Projekt abschrubbt. Und so gucken wir, dass wir bei jedem Projekt immer wieder was haben, wo wir sagen, ah, das könnten wir doch mal ausprobieren. Das muss natürlich an die Situation passen. Ich habe vorhin von diesem Projekt an der Werra berichtet. Dort haben wir vor, ausprobieren verschiedene Typen, wie man in so einem begradigten, ausgebauten Fluss, der war ja teilweise Grenzfluss dort, die Werra, dementsprechend gerade Ufer und um den Fluss überhaupt wieder in Bewegung zu bringen, das Wasser wieder lebendig zu machen, wie wir es vorhin gesagt haben, brauche ich dort Strömungslenker oder Strukturen, die das Wasser anschubsen, die dem Wasser die Kraft geben, auch mal was vom Ufer wegzunehmen, mit dem Material wieder zu arbeiten. Und dazu möchte ich ein paar Inseln, bestimmte Konstruktionsarten von Inseln ausprobieren, wie man Inseln in so einen Fluss baut, in so einen großen Fluss. Ich habe das mal vor 6 Jahren tolle Beispiele mir in der Schweiz angeguckt. Das sind immer auch Sachen, die mich inspirieren, wenn ich andere Projekte angucke und das dann mal auszuprobieren, auch vielleicht dort eine Bauweise draus zu entwickeln, die dann quasi auch standardisierbar ist, dass man also das so aufbereiten kann, dass auch andere das dann nachbauen können. Darum geht's bei dem Neugierigsein und bei neuen Dingen ausprobieren.
Das ist quasi, ich muss an der Stelle sagen, auch wenn das immer wieder vorkommt, weil das eins meiner Lieblingszitate ist und die, die den Podcast häufig hören, werden sie, ach, der schon wieder. Ich muss es sagen, ich habe es hier an meinem Whiteboard stehen. Das heißt, das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Und das passt so gerade so genau auf das, was du gesagt hast.
Genau.
Und es war Pippi Langstrumpf übrigens, die es gesagt hat. Und ich finde, das macht so viel Freude, dann dir auch zuzuhören. Also ich habe dich gerade ja leuchten hören, sozusagen, wie viel Spaß du da dran hast. Du hast die Schweiz genannt und ich habe jetzt vor kurzem ein Extremwetterforum bei der IHK mitgemacht. Die machen das regelmäßig, war mittlerweile der 7. und es geht darum, wie schützen sich in dem Fall natürlich, weil es von der IHK war, Unternehmen vor den Extremwetterereignissen, die jetzt auf uns zukommen. Und das ist ja nicht nur die Hitze, sondern das ist natürlich auch der Starkniederschlag und der Regen, der kommt. Und da wurde unter anderem das Beispiel Schweiz genannt, in Verbindung mit einem Produktionsausfall und Aktienverlust bei Porsche. Das fand ich sehr spannend. Dass die Schweiz offensichtlich sehr, sehr weit ist, was die Anpassung der Infrastruktur an Klimaveränderungen angeht. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, geben die jedes Jahr 3 Milliarden aus, um Infrastrukturen anzupassen. Zum Beispiel Brücken höhenverstellbar zu machen. Also damit die Brücke nach oben gefahren werden kann, wenn der Fluss ansteigt. Damit die Baumstämme unten durchschwimmen können und eben sich nicht querlegen und dann einen Damm bauen.
Mhm.
Wie hast du da auch schon mal was gesehen, gehört, wie es damit aussieht in anderen Ländern, sagen wir mal in den Dachländern?
Ja, die, sag mal, durch die großen und steilen und sehr wasserreichen, Flüsse geprägten, sag ich mal, Alpenländer, Österreich, Schweiz, aber das ist auch bei uns im Alpenvorland so, da sind ganz andere Kräfte am Wirken, wie im Flachland, ist klar. Aber auch im Erzgebirge haben wir teilweise Mittelgebirgsflüsse, die wirklich sehr, ja, große Kräfte entwickeln können und wo man sich das gut angucken muss, was man da macht. Und auch da ist das Problem immer, wenn ich die Kraft konzentriere, weil ich eben den Fluss eng mache, weil ich rechts und links entweder die Flächen nutzen möchte oder sie bebaut habe oder sonst was. Je enger ich den Fluss mache, desto größer wird die Kraft. Und wenn ich einen bestimmten Durchfluss habe, je enger es wird, desto höher wird der Wasserspiegel. Klar, da muss ich dann abwägen. Also wenn ich dort die Kraft rausnehmen kann, den Fluss breiter machen kann, das ist das sicher das Beste. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich den Fluss tatsächlich sehr massiv und sehr intensiv verbauen und muss tatsächlich mit den Kräften dann umgehen können. Dem sind dann irgendwann Grenzen gesetzt. Das haben wir alle im Ahrtal gesehen vor knapp 5 Jahren. Also das sind Sachen, die nicht gut, also da wird es dann einfach schwierig, damit umzugehen. Je mehr Platz ein Gewässer hat, egal in welcher Region, desto besser ist damit umzugehen, desto geringer sind die Baukosten, desto geringer sind die Unterhaltungskosten. Also Fläche ist das Entscheidende. Das wird aber sicher auch darüber entscheiden, wie es den Flüssen in Zukunft gehen wird. Und es gibt auch in Deutschland, um da nochmal drauf einzugehen, müssen wir nicht gleich nach Österreich oder in die Schweiz gehen, es gibt das Thema Hochwasserrisikomanagement, da geht es immer um Darstellung, welche Risiken, welche Gefahren bestehen. Solche Risikokarten zum Beispiel, wo man auch als Hauseigentümer sehen kann, bin ich in der roten, in der gelben oder in der grünen Zone. Also das kommt aus der Schweiz, dieses System, ist aber auch schon eine ganze Weile in Deutschland etabliert, wo man einfach nachgucken kann, wie sieht's da aus. Und ich war Dienstag und Mittwoch auf einer Tagung bei den Erfurter Gesprächen zur Wasserrahmenrichtlinie. Die Wasserrahmenrichtlinie ist dieses Gesetz, wo quasi festgelegt wurde, dass die Gewässer wieder in der ganzen Europäischen Union naturnäher werden sollen, renaturiert werden sollen. Und da war ein sehr interessanter Vortrag aus Rheinland-Pfalz da. Rheinland-Pfalz hat jetzt gerade so ein Riesenprojekt am Laufen. Die bauen so einen digitalen Zwilling, wo praktisch jeder Bürger auch Starkregen und Hochwasser für sein Grundstück, für sein Gebäude die Informationen abgreifen kann, aber auch selber quasi gucken kann, was da passiert, wenn bestimmte Ereignisse auftreten. Ich denke, dahin wird die Entwicklung sehr stark gehen, dass diese Information schon ein Stück weit ein Teil der Prävention sein wird.
Mhm. Hat da der Klimawandel auch mal was Gutes? Also ich meine, im Endeffekt ist es ja im Moment so, wir haben immer gesprochen von diesen 100-jährigen Niederschlagsereignissen. Und dann hatten wir es immer mal wieder trocken, so wie du es anfangs ja auch erwähnt hast, na, Gott sei Dank scheint die Sonne und jetzt mal ein bisschen länger und dann wird es trocken. Jetzt haben wir das in einem sehr unterschiedlichen Rhythmus und dann meistens sehr lang und sehr extrem. Und dadurch, dass es jetzt in kürzeren Rhythmen kommt, geht es dann besser ins Hirn bei den Menschen, dass es dazu führt, dass wir unsere Gewässer anders behandeln, weil wir merken, wenn wir ihnen den Raum geben, wenn wir ihnen Möglichkeiten geben, sich selbst zu gestalten, teilweise, wie du das vorhin erwähnt hast, dass er mal hier ein bisschen was wegnimmt und da wieder aufbaut, dass das am Ende uns dazu führt, dass wir unsere Gewässer ein bisschen besser schützen, denn die Versicherungen sind ja schon lange dabei und sagen, Leute, der Klimawandel wird richtig, richtig teuer. Also das machen die ja seit 5 Jahren, wie jedes Jahr. Und denkst, warum hört denen keiner zu?
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz ernstes Thema. Da will ich jetzt auch gar nicht zynisch klingen. Aber natürlich haben wir auch in den steilen Tälern, die so ähnlich gestrickt sind wie das Ahrtal in Sachsen, schon lang, also gibt es Gegenden, da schließt schon lang keine Versicherung mehr irgendeinen Vertrag ab. Die Leute sind da auf sich allein gestellt. Die hatten 2002 und 2013 riesige Schäden und Überflutungen und teilweise zerstörte Häuser. Und da kommt keine Versicherung mehr und gibt dir eine Police. Und wenn, dann zu Bedingungen, die eigentlich niemand bezahlen kann oder will. Nach jedem Hochwasser kommt wieder das Thema Elementarschadensversicherung auf und wollen wir das nicht als Kollektiv, als Gemeinschaft tragen? Auch die, die irgendwo auf dem Berg sitzen, die kein Hochwasser kriegen oder sowas, zahlen mit in den Topf ein. Halte ich für schwierig, ist politisch ganz schwer durchsetzbar, verschwindet dann immer wieder ganz schnell von der Agenda. Ich denke, wir werden dazu kommen, dass tatsächlich das Thema Korridore entlang der Gewässer, wo es irgendwie geht, wo man über die Gefahrenkarten zeigt, das sind kritische Bereiche, wo auch Immobilienpreise sinken werden, das muss man auch, gehört auch zur Wahrheit dazu, auch die demografische Entwicklung wird da einen Beitrag leisten. Also wir werden über Korridore sprechen, wo wir sagen, okay, wenn es hart auf hart kommt, sind das die Bereiche, wo man sich lieber nicht aufhalten sollte, beziehungsweise wo man vielleicht auch langfristig Investitionen anders einteilen muss oder anders einteilen wird. Das ist tatsächlich vielleicht ein Stück weit ein positiver Effekt aus dem Klimawandel, weil sogenannte Hochwasserdemenz, die ist nachgewiesen, gibt es tolle Untersuchungen dazu, so nach spätestens, also direkt nach dem Ereignis sind sie alle ganz sensibel. Da gibt es sogar dann auch Leute, die geben ihre Flächen ab. Da gibt es sagen Leute, da ziehe ich nie wieder hin, da baue ich mein Haus nicht mehr auf oder sonst was. Und dann wird es immer schneller vergessen und es gibt so einen Wert, also früher waren das nach spätestens 7 Jahren, kann sich gar keiner mehr daran erinnern, dass da mal ein Hochwasser war. Leute sind weggezogen, neue ziehen hin, die bauen dann den Carport oder die Terrasse oder sonst was genau dort wieder hin, wo es eben mitten in der Abflussbahn vom Gewässer ist oder sonst was. Also die Beispiele kennen wir alle. Ja, von daher hat es vielleicht jetzt mit den zunehmenden Extremereignissen auch einen Effekt, aber ja, das will ich jetzt nicht zynisch klingen lassen. Ich glaube, es ist eher so, dass die finanziellen Fragen werden dort im Vordergrund stehen. Bloß so mal nur eine Zahl. 2002 hat das große Hochwasser an Elbe und ihren Zuflüssen in Sachsen 4 Milliarden gekostet. Das war richtig viel Geld. Haben alle gesagt, um Gottes Willen, wo soll das herkommen? Da ist der Bund, da waren die Szenen mit Bundeskanzler Schröder in Gummistiefeln, da hat er dann nochmal die Wahl gewonnen. Ja, 2021 im Ahrtal waren das über 30 Milliarden. Also ich glaube, da muss man nicht mehr viel dazu sagen, in welche Richtung das geht. Da wird nicht immer eine Bundestagswahl sein und da wird auch nicht immer die Allgemeinheit mit ihrem Geld dastehen. Das löst sich über die, sag mal, Betroffenen, über die Strukturen vor Ort. Und das soll jetzt, wie gesagt, nicht zynisch klingen.
Nee, also das empfinde ich auch überhaupt nicht zynisch, sondern das ist tatsächlich ja das, was mich manchmal so ein bisschen verwundert, dass wir dann in dem Fall immer nach der Politik rufen und auf der anderen Seite sagen müssen, ey Leute, es ist nicht die Politik, in dem Fall ist es einfach so, hört vielleicht auch mal auf die Alten, die da gewohnt haben vor 50, 60, 80 Jahren oder in der Nähe wohnen, sagen, der Fluss war da schon immer, der kam schon immer mal über die Ufer. Warum baut man da jetzt? Ich kenne das von der Weser und von anderen Ecken, wo mir tatsächlich ein Alter gesagt hat, ich verstehe es nicht, warum da jetzt ein Wohngebiet hinkommt. Ich kann mich noch erinnern, wie die Weser da immer mal wieder in diese Flächen reinging. Und ich habe, dadurch, dass ich Verwandtschaft in der Nähe von Magdeburg habe, direkt an der Elbe, wir haben die beiden Elbe-Hochwasser mitgemacht und also im familiären Kreis mitgemacht, jetzt nicht vor Ort, sondern das war dann tatsächlich unsere Familie, die vor Ort war. Das steckt schon in den Knochen irgendwo, ne? Und deshalb ist es für mich so ein bisschen sonderbar, wenn ich überlege, es gibt da das Preziner Wehr, das dann gezogen wird, damit das Wasser dann wegfließen kann, nach hinten fließt. Und wir wissen aber alle, irgendwie reicht das alles nicht. Wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Fläche. Und dann bist du irgendwo so ein bisschen froh, wenn flussaufwärts irgendwo ein Damm bricht oder ein Deich bricht, weil die Elbe dann das Wasser schon mal ein Teil ins Hinterland fließt, aber eben nicht meine Stadt überflutet wird oder mein Dorf oder mein Haus. Aber es ist tatsächlich diese Demenz, wie du es gerade gesagt hast, dass das dann weg ist. Und das wär ja eigentlich unsere Aufgabe. Also für uns als Volk und nicht nur Politik, die das lösen muss, finde ich.
Ja,
sind wir ein bisschen selber verantwortlich.
Ich sehe es ein bisschen anders. Es geht natürlich darum, dass trotzdem die Leitplanken oder die Rahmenbedingungen, die werden immer politisch gesetzt. Also wenn ich eben Prinzip sind, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen philosophisch oder weiß nicht, vielleicht ist es auch polemisierend. Ich sage immer, so ein frei fließendes Gewässer, das Wiederherstellungsgesetz von der EU sagt, bis 2030 25.000 Kilometer frei fließende Flüsse in Europa. Bis 2030. Also nochmal für alle zum Mitschreiben. Also das geht, gezählt werden die Projekte, die von 2020 an fertig geworden sind. Bis 2030 soll die Deadline sein. Da sollen in Europa wieder 25.000 Kilometer Flüsse frei fließen können.
Wie viel haben wir denn?
Ich kann es nicht sagen, aber es wird nicht viel sein. Also jedenfalls, das Thema, den Flüssen Freiheit, den Flüssen Raum zu geben, rührt an so einer Urangst von uns. Das ist so, hat sowas mit Kontrollverlust zu tun. Und ja, ich wage jetzt mal die These, je stärker von der politischen Ausrichtung her, je totalitärer eine Gesellschaft ist, desto stärker werden auch die Flüsse kontrolliert. Man hat es ganz gut gesehen, zum Beispiel im Dritten Reich, da der Reichsarbeitsdienst und so weiter und so fort, was da Flussbaumaßnahmen gelaufen sind, alles verbaut, alles begradigt. Es war ein anderer Zeitgeist. Aber wenn wir heute kommen und sagen, wir geben den Flüssen wieder Raum und so weiter, das hat auch ganz viel mit Ängsten zu tun, dass das dann schwierig wird. Also,
es hat ja einen Grund.
Ja.
Also es ist ja nicht einfach, weil wir sagen, die brauchen jetzt mehr Raum, wir wollen ihnen was Gutes tun, sondern im Endeffekt tun wir doch uns was Gutes, oder?
Ja, sicher, aber das ist natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema, ich kippe einen halben Liter Öl ins Waschbecken und trotzdem kommt noch sauberes, trinkbares Wasser aus dem Wasserhahn raus. Also ist uns einfach der Bezug ein Stück weit verloren gegangen und jeder, der dann betroffen ist, der einen Acker hergeben soll oder der ein Flussstück hergeben soll, der sagt natürlich, warum bei mir? Warum soll ich jetzt Einbußen als Landwirt hinnehmen, nur damit ihr euren Hochwasserschutz umsetzen könnt? Mhm. Da gibt es auch tolle Konzepte, wo man sagt, man könnte das Überflutungsland an sich in Wert setzen, dass zum Beispiel dann die Unterlieger, die dadurch geschützt werden, wenn irgendeiner im Oberlauf des Gewässers seinen Landschaftswasserhaushalt in Ordnung bringt, dass die Flächen wieder Grundwasserneubildung produzieren, dass das Wasser besser versickert, dass es langsamer, fließende Retention nennt man das, dass es langsamer in die Flusssysteme unterhalb kommt, dass die Flächen an sich was wert sind oder dass die Leute, die entsprechend diese Flächen nach diesen Landschaftswasserhaushaltsprinzipien die Flächen bewirtschaften, dass die quasi einen finanziellen Ausgleich kriegen. Aber da sind wir in so einem ganzen Förderthema drin, was dann meistens auch ungut wird. Auch da bin ich wieder ein Anhänger davon, dass ich sage, da muss es Lösungen geben, die regionale Wertschöpfung, wirtschaftliche Aspekte mit dem Thema dieser Ökosystemleistung, dieser Nutzungen oder dieses Mehrfachnutzens, was auf so einer Fläche dann ist, in Einklang bringen. Deshalb arbeiten wir gerade sehr viel an dem Thema Agroforstsysteme, wo wir sagen, entlang von dem Fließgewässer können auch Gehölze, die dort angepflanzt oder sie werden oder sich entwickeln dürfen, die könnten zum Beispiel auch genutzt werden in einer bestimmten Art und Weise, dass die dann wiederum die Grundlast für die kommunale Wärmeplanung, für die kommunale Wärmeversorgung bringen. Solche Konzepte sind alle schon startklar. Wir haben selber gerade ein Projekt, ist gerade die Baustelle fertig geworden, eine Gewässeroffenlegung in der intensiv genutzten Agrarlandschaft, wo sonst ja jeder Landwirt sagen würde, nee, bei mir nicht, weil er eben Fläche einbüßt. Und wir haben das so hingekriegt, dass über diese begleitenden Agroforstsysteme, also nutzbares Holz entlang der Gewässer, quasi weniger Land aus der Nutzung genommen wird oder verloren geht, sondern dass das Land durch diese Agroforstsysteme eben ja genauso eine Feldfrucht trägt wie Mais oder Weizen, nur dass es halt Holz ist, was sich für Wärme oder für Holzproduktion oder holzverwendende Produktionsarten nutzen kann.
Lass uns da bitte nochmal kurz ein bisschen einsteigen, weil ich mit dem Markus Schwegler-Meyerhans aus der Schweiz vom Naturgut gesprochen habe, Wasserkultur Schweiz, und die haben unter anderem ja ein Keyline-System zur Bewässerung ihrer Flächen und sie haben auch Agroforst. Aber die machen Agroforst jetzt in einem anderen Kontext, also als Landwirte in Anführungsstrichen. Kannst du noch mal ganz kurz so ein bisschen was zusammenfassen zum Thema Agroforst und die Bandbreite des Agroforst sagen? Für alle, die da nicht so im Thema drin sind und sagen, was hat das jetzt eigentlich mit Wasser zu tun?
Also beim Thema Agroforst geht es im Prinzip darum, dass man Forstwirtschaft und Landwirtschaft wieder zusammenbringt. Dass erstmal in der landwirtschaftlichen Fläche Agroforstsysteme ganz viel Nutzen entfalten, sei es Winderosion brechen, sei es mehr Bodenfeuchte auf die Flächen bringen, gerade in diesen trockenen Sommern, sei es natürlich mehr Biodiversität, die dann wiederum zu geringeren Pestizideinsätzen führt und so weiter. Also das ist quasi die Gliederung der Landschaft, der Agrarlandschaft. Das ist so ein Teil des Agroforsts. Das Holz wird dann genutzt. Ich habe es vorhin schon gesagt, entweder wird es dann gehäckselt und wird quasi zur Wärmegewinnung genommen oder wird Kraft-Wärme-Kopplung auch noch Strom draus gemacht. Oder es sind auch durchaus Sachen, die laufen, wo man sagt, man hat dann eben auch Werthölzer, wie zum Beispiel Vogelkirsche oder auch Elsbeere oder sogar fruchtende Bäume wie Esskastanie zum Beispiel oder Haselnusskulturen, wo man also auch die Früchte nutzen kann. Das sind Systeme, die, wie gesagt, in der Fläche funktionieren, aber natürlich funktionieren die auch sehr gut entlang von einem Gewässer. Also zu einem einigermaßen naturnahen Gewässer gehört auch immer ein begleitender Gehölzsaum. Auf jeden Fall in der freien Landschaft. In der Siedlung wird es natürlich manchmal schwierig mit dem Flächenangebot, aber ein Gewässer, was beschattet ist, hat auch ganz viele positive Aspekte für die Organismen, die da drin sind. Es geht darum, dass wir Agroforst, wir sagen dazu, als dienende Nutzung auch für den Gewässerschutz einsetzen können. Und diese Agroforstsysteme am Gewässer, die sind im Moment noch rechtlich sehr kompliziert einzurichten, weil man darf erstens am Gewässer, im Gewässerrandstreifen eigentlich keine standortfremden Gehölze anbauen, die wir beim Agroforst aber trotzdem auch mit nutzen, also auch schnell wachsende Pappelarten, das sind Hybridarten, das sind eigentlich standortfremde Arten, die dürfen wir eigentlich im Gewässerrandstreifen gar nicht anwenden. Und dann, wenn wir standortheimische Arten, standortgerechte Arten nach der potenziell natürlichen Vegetation am Gewässerrand anpflanzen oder einbauen, dann dürfen wir die eigentlich im Gewässerrandstreifen per Gesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Paragraph 38, nicht entnehmen, was wiederum auch der Nutzung widerspricht. Da gibt es noch Regelungsbedarf. Da haben wir jetzt so ein Pilotprojekt gemacht, östlich von Leipzig, wo diese Sachen über Ausnahmeregelungen, Einzelfallentscheidungen geregelt wurden. Und der Effekt ist, dass man auf einmal, wenn ich sonst eine Renaturierung mache, einen Graben offenlege, der bisher verrohrt war, dann sagt der Landwirt, klasse, jetzt sind meine Flächen zerschnitten und ich kann dieses Land eben nicht mehr bestellen. Ich kann da kein Weizen, kein Mais mehr anbauen. Und der Trick ist jetzt zu sagen, doch, du hast da noch eine landwirtschaftliche Kultur drauf. Also die Bäume, die Sträucher, die da wachsen, die sind quasi das Agrarholz, was dort wächst, ist eine landwirtschaftliche Kultur. Das Ding sieht aus wie ein Gehölzsaum, ist aber offiziell Acker. Damit hat der Landwirt auch seine Agrarförderung weiter auf der Fläche. Also man sagt da Säule 1, die Flächenprämie, sagt man auch umgangssprachlich dazu, wird weiter bezahlt für diese Flächen. Und man kann sogar so weit gehen, dass man den Bereich des Gewässers, was quasi dann für die eigentliche Offenlegung in dem Fall jetzt verloren geht, also das eigentliche Gewässerbett, irgendwo muss das Wasser dann ja trotzdem noch lang fließen. Da kann man also jetzt keine Gehölze anbauen und will sie auch nicht die ganze Zeit runterschneiden, weil dort soll sich das Gewässer ja naturnah entwickeln. Aber dann kann man wenigstens den Streifen oder das Band, was dann da entsteht, unmittelbar im Gewässerbett oder unmittelbar das Gewässerbett abgrenzend, da kann man so ein, man nennt das Feldblock, besondere Nutzung oder man sagen auch Feldblock Wasserrandrichtlinie dazu ausweisen. Und dafür kriegt der Landwirt dann auch noch seine Flächenprämie. Das heißt, wir können ein Gewässer offenlegen in der Agrarlandschaft und können den Flächenverlust für den Landwirt, den Ertragsverlust, den wirtschaftlichen Verlust für den Landwirt relativ gering halten. Im Moment ist es noch nicht kostendeckend im Vergleich zu Anbau von Mais und Weizen, aber mit steigendem CO2-Preis, mit steigenden fossilen Preise für fossile Energieträger wird es auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen und wird auch wirtschaftlich werden. Mhm. Und ein anderer Aspekt ist halt, dass wir mit so einem System, mit so einem Agroforstsystem regionale Wertschöpfungsketten aufbauen können. Denn der Landwirt hat im besten Fall dann eine Holzproduktion. Er kann das Holz regional verkaufen, er kann es überregional verkaufen. Im Wurzner Land zum Beispiel haben 4 Gemeinden sich zusammengetan, haben die Wurzner Landwerke, Gegenteil zu Stadtwerke, Wurzner Landwerke gegründet. Die haben den ortsansässigen Landwirten eine Abnahmegarantie für ihr Holz gegeben. Die sind dabei, Agroforstsysteme aufzubauen. Diese Agroforstsysteme dienen der regionalen Energieversorgung. Die regionale Energieversorgung bringt eine Wertschöpfung, egal vom Klempner, der die Heizung wartet, bis zu dem Bauunternehmer, der das Nahwärmenetz aufbaut, bis zu dem, der eben nicht mehr teuer Heizöl einkaufen muss, sondern sein Strom und seine Wärme wirklich aus der regionalen Quelle, die vor seiner Haustür wächst, bezieht. Das sind natürlich ganz andere Modelle, wie unsere bisherige, teilweise ja sehr zentral organisierte Energieversorgung funktioniert. Und das da sehe ich ein Riesenpotenzial, weil wir dann auf einmal diesen Flächenkonflikt lösen. Wir müssen bloß insofern umdenken, dass wir sagen, wir kommen nicht mehr raus und sagen, wir renaturieren ein Gewässer, sondern wir sagen, wir schaffen eine neue Kulturlandschaft und davon ist eben ein Teil, dass wir entlang vom Gewässer Gehölze pflanzen.
Hey, ich glaube, wir müssen einfach mal ein bisschen weg von den Dogmen. Also ich finde das super interessant, was du gerade erzählt hast, denn ich sehe so die Parallelität hier bei uns. Wir arbeiten im Moment, oder ich arbeite relativ viel mit Paludikultur auch und sehe, okay, das ist das Umdenken, weil Grasland, also Grünland wird jetzt wieder vernässt. Wir haben wieder Moor, wir haben eine bessere CO2-Leistung und tatsächlich kann es geerntet werden. Regionale Wertschöpfung, wir nehmen das Material, machen neue Produkte draus. Wir müssen nicht mehr weit fahren. Wir brauchen keinen Kokos von irgendwo anders her, sondern wir nehmen das tatsächlich hier aus Schleswig-Holstein von wieder vernässten Flächen. Das ist doch super genial. Und wenn ich an Lukas Geritz denke von Zukunft Moor, der baut Torfmoos an. Die Landwirte werden deutlich mehr mit dem Torfmoos verdienen, als sie jetzt mit Grünland oder mit Mais verdienen können. Und von daher wird es doch super spannend, solche Wege neu zu gehen. Und ich glaube, da muss in den Behörden tatsächlich auch mal ein Umdenken stattfinden, dass wir, wenn wir schon sagen, es muss eine Ökosystemleistung sein, dann bedeutet das ja marktwirtschaftlich, die Natur muss ihre Leistung bringen. So.
Ja, das ist ein anthropozentrischer Ansatz, ist klar, aber ich würde noch eine ganz kleine Geschichte zu diesem Agroforstsystem ergänzen. Das bringt es eigentlich so, fasst es eigentlich gut zusammen. Wir haben 4 Jahre drum gekämpft, diese Flächen, das sind 2 Kilometer, dieser Graben da, Tauchnitzgraben heißt der, total verrohrt, gar nicht mehr sichtbar, Riesenackerschlag, 100 Hektar Ackerschlag, Winderosion ohne Ende und so weiter. Da haben wir 4 Jahre auf Eigentümer und Landwirte und so weiter eingeredet, haben viele Termine mit denen gemacht, hatten einen Partner, der sich extra mit landwirtschaftlicher Förderung sehr gut auskennt, der Frank Wagner vom Institut für angewandte Stoffstrommanagement. Die haben das schon vor 15 Jahren angefangen mit dem ganzen Thema Agroforst. Und wir haben uns das maulfußlich geredet auf gut Deutsch. Und dann hat der damalige Chef von der Agrargenossenschaft, die dort ansässig ist, der hat uns erzählt, wie er da 2024, war auch ein sehr trockener Sommer dort, der Raps war gerade frisch geerntet, es war ein sehr, sehr starker Wind, so ein heißer, trockener Sommertag und er kommt über den Hügel gefahren und blickt auf seinen 100 Hektar Schlag, blickt auf sein abgeerntetes Rapsfeld. Und er hat den Impuls gehabt, den Scheibenwischer anzuschalten, weil seine ganze Scheibe gelb-braun war. Es hat ihn fast von der Straße geweht und er hat gesagt, es war mein Boden, der da davon geflogen ist. Und ab dem Moment hat er den Bürgermeister angerufen und gesagt, ihr kommt doch immer mit eurem komischen Agroforstsystem da unten im Bach, das sind ja bloß ein paar Hektar. Kann man das auch größer machen? Damit war alles klar. Er hat einen wirtschaftlichen Hintergrund gehabt. Er hat den Nutzen davon gesehen. Wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie den Nutzen für sich erkennen. Ich habe wenig Hoffnung, dass wir über Zwang und über Gesetze und Regularien die Leute dazu kriegen, wieder mehr sage ich mal, Nachhaltigkeit oder das ist ja, ich habe es vorhin auch Menschenschutz genannt, in ihre alltägliche Handlungen zu übernehmen. Die Kulturlandschaft, die wir heute oft noch versuchen, die Relikte zu schützen, irgendwelche Knicks, irgendwelche Hecken, irgendwelche Trockenrasen, die hatten alle mal einen wirtschaftlichen Hintergrund. Die Biodiversität war im 19. Jahrhundert am größten vor der industriellen Revolution, als diese kleinräumige Kulturlandschaft, diese kleinräumige Landnutzung stattgefunden hat. Wenn wir es schaffen, eine Landnutzung zu etablieren, die dem Menschen auch unmittelbaren Nutzen bringt und nicht bloß riesen Agrarsteppen produziert, die natürlich billige Nahrungsmittel dann produziert, aber wir haben gemerkt, das ist ja alles endlich, so viele Probleme damit, da sind wir noch nicht mal bei den Fließgewässern, da sind wir bei allen möglichen Punkten. Wenn wir das schaffen, da den Nutzen und die regionalen Wertschöpfungsketten in Gang zu bringen, dann wird es ein Selbstläufer und das funktioniert dann viel besser als mit irgendwelchen Gesetzen oder mit Zwang.
Ja, es gibt ja diesen schönen angelsächsischen Spruch, what's in for me?
Ja, genau. Leider funktioniert es halt so, dass der Mensch erstmal guckt, wie komm ich da dabei weg? Also da diese rein, sag ich mal, altruistischen Handlungs- oder Denkmuster, das kann man sich mal wünschen, aber das wird, glaube ich, nicht die Zukunft sein.
Trotzdem ist es ja, ohne dass das jetzt ins Negative geht, eigentlich erstmal sehr positiv, weil wir merken ja, es gibt durchaus eine Entwicklung, die für beides gut sein kann. Also du sagtest es gerade, Kulturlandschaften waren ja durchaus sehr, sehr wichtig und hatten eine sehr hohe Biodiversität. Und wenn wir jetzt sehen, wenn wir merken, wie wichtig die Auen sind, die kommen wieder zurück, die Biber kommen wieder zurück, die Wasserbauer gehen dorthin, wo die Biber sind, weil sie was von den Biber lernen, finde ich ja erstmal super. Und das macht auch Hoffnung. Jetzt möchte ich nochmal, weil wir zu langsam in Richtung Ende unseres Gesprächs gehen. Und ich hatte das anfangs ja schon erwähnt in unserem kleinen Vorgespräch. Es wird in eine ganz andere Richtung gehen, als wir das ursprünglich dachten. Und das macht das so spannend. Aber ich habe nochmal eine Frage zur Elbe. Die ist ja nun ein Fluss, der vor deiner Haustür fließt und der uns sozusagen verbindet, Schleswig-Holstein und Sachsen. Aber er verbindet ja auch Sachsen oder Deutschland mit Tschechien. Und wir merken ja jetzt, dass wir durchaus ja Probleme in der Elbe haben. Also nicht nur von der Gewässerqualität, sondern ja auch Niedrigwasser, nicht mehr beschiffbar oder teilweise nicht schiffbar. Wie ist denn da das Zusammenspiel mit euren tschechischen Kollegen? Oder gibt es das überhaupt? Weil ich kenne das so aus afrikanischen Ländern, wo dann der eine plötzlich einen Fluss anstaut und sagt, da mache ich jetzt Strom damit oder ich leite das Wasser erstmal woanders hin. Und die weiter flussabwärts sind, sagen, bei uns vertrocknet jetzt alles. Das kann irgendwie so nicht funktionieren. Gibt solche Entwicklungen auch, wenn die in Tschechien zum Beispiel merken, oh, wir haben eigentlich echt viel zu wenig Wasser, dass man dann sagt, Leute, pumpt mal Wasser aus der Elbe und in Sachsen gehen die Schiffe auf Grund? Oder wie ist da das Zusammenspiel?
Tja, das ist auch eine spannende Frage. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt knapp oder kurz noch abhandeln können.
Nö, gar nicht. Kann auch länger sein.
Ja, also es ist einfach so, es gibt regelmäßig ja wieder so Anwandlungen, dass eine Staustufe oder mehrere Staustufen in der Elbe in Tschechien gebaut werden sollen. Wie das mit europäischem Recht vereinbar sein soll, entzieht sich da meiner Kenntnis. Es ist immer wieder so ein Thema, dass dort die Elbe in Tschechien dadurch besser schiffbar gemacht werden soll. Die Elbe ist de facto an ganz vielen Tagen im Jahr, das hören die Kollegen von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung jetzt vielleicht nicht so gern, aber so ist es leider. Die Elbe ist an ganz vielen Tagen im Jahr eben, also zumindest bis Magdeburg, eben kaum schiffbar. Das heißt, die Weiße Flotte in Dresden, die fährt, die haben aber auch nur, da haben die Schiffe nach dem Fluss gebaut, die haben einen sehr geringen Tiefgang, kann man aber vielleicht auch nicht mit den tschechischen Schubverbänden vergleichen, die einfach eine bestimmte Wassertiefe brauchen, um ihre Tonnage transportieren zu können. Ja, ein Fluss ohne Wasser oder ein Fluss mit regelmäßig Niedrigwasser im Sommer, der ist einfach nicht schiffbar, Punkt. Jetzt könnte man es aber andersrum drehen und sagen, also im Moment gibt es ja immer noch den Staatsvertrag, der Deutschland quasi auch auferlegt, dass bis Tschechien die Schiffe fahren sollen müssen. Das geht halt nur, wenn Wasser drin ist und dann geht es halt ganz viele Tage im Jahr nicht und deshalb soll aber der Fluss schiffbar gehalten werden. Kann man sich darüber streiten, über den Ansatz. Man könnte es ja auch andersrum drehen und sagen, die Elbe ist ein Freizeitgewässer in Zukunft. Wassertransporte sind dort einfach nicht mehr wirtschaftlich, sind aber auch nicht ökologisch, weil nur für die paar Schubverbände, die es da noch gibt, die Schiffbarkeit und damit den Ausbau der Elbe aufrechtzuerhalten, könnte man auch mal sich drüber austauschen. Gibt es auch verschiedene Pläne dazu oder verschiedene Überlegungen dazu? Gibt es verschiedene Kompromisspapiere dazu? Letztendlich wird es auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit sein. Also da hängt eine große Verwaltung dran, da hängen viele, viele, sag ich mal, Interessen auch dran, ob jetzt die Elbe schiffbar ist oder nicht. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, die Elbe wäre ein interessantes Freizeitgewässer, wo eben Paddelboote und Ausflugsboote fahren würden, die wirklich an den Fluss angepasst sind, die Flusslandschaft ganz anders erlebbar wäre, der Hochwasserschutz, Biodiversität, die ganzen Sachen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, an erster Stelle stehen würden. Was wäre das für ein Erlebnisband? Was wäre das für eine Landschaft? Wäre das nicht vielleicht sogar unterm Strich sogar auch eine größere Wertschöpfung, die damit verbunden wäre? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht untersucht oder ausgerechnet, aber es wäre mal spannend.
Sehr, sehr spannend, weil also wenn wir dort sind und an der Elbe spazieren gehen, in den Elbauen spazieren gehen, das ist schon wunderschön. Also es ist vom Erholungswert und vom Naturwert, also was für mich dann wichtig ist, wenn ich dort ein bisschen Natur sehe, ist es schon wunderschön. Und dann sieht man diesen langsam fließenden Strom dahinter. Also ich finde diese Idee eines großen Freizeitflusses durchaus sehr charmant. Ich weiß nicht, ob wir da viel Applaus ernten werden, aber ich finde die Idee zumindest mal, man kann ja mal drüber nachdenken, finde ich super. Was uns ja so ein bisschen auch in die Zukunft bringt, ich habe eigentlich noch drei Fragen und die muss ich auch noch loswerden. Weil die eine ist, du machst ja regelmäßig auch Lehrveranstaltungen an der TU Dresden. Und das sind dann wahrscheinlich überwiegend junge Menschen, die da drin sitzen und was von dir hören wollen. Also erstens, was für eine Lehrveranstaltung machst du und was sind das für Menschen und was haben die für Interesse an Natur und Umwelt?
Ja, es sind Bauingenieure, die sich in der Fachrichtung Wasserbau vertiefen und zum Teil auch noch ein paar Landschaftsarchitekten, die das Thema interessiert. Das läuft in der Vorlesungsreihe Gewässerentwicklung im Wasserbau und dort habe ich dann meistens den Block zur Ingenieurbiologie, weil das nun mal so das Spezialgebiet ist, in dem ich jetzt schon lange arbeite und wo ich viele Beispiele habe und so weiter. Ja, was wollen die lernen und was wollen die wissen? Die wollen vor allem eigentlich wissen, wie es in der Praxis läuft. Es ist immer für die interessant, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die tatsächlich an Projekten arbeiten, die Sachen umsetzen und die ja vielleicht ihnen auch so ein bisschen eine Idee geben können, in welche Richtung ja so das eigene Berufsleben sich entwickeln könnte.
Jetzt habe ich dich. Du hast gerade gesagt, du machst Ingenieurbiologie.
Ja.
Und ihr feiert gerade bei LinkedIn und Co. so richtig das Thema Totholz ab.
Ja.
Also bitte, wie passt denn das jetzt zusammen?
Ja, wir haben mit Ingenieurbiologie quasi eine ganze Palette. Wir können Eigendynamik initiieren, dem Fluss wirklich wieder Impulse geben, damit er sich selber renaturiert, selber naturnah entwickelt. Wenn wir dort lebende Systeme einbauen, bewirken die so einen selbstverstärkenden Prozess. Also wenn ich ein paar Weidenknüppel einfach nur ans Ufer einschlage, dann wird daraus im Laufe der Zeit eine Baumweide oder eine Weide halt. Und die ragt mit ihren Wurzeln dann ins Gewässer, da wird die Strömung umgelenkt und am Gegenufer gibt es dann vielleicht ein bisschen Abtrag. Das kann man in verschiedenen Nuancen stärker oder schwächer machen, je nachdem, so wie man es haben möchte. Und diese Bautechnik, Ingenieurbiologie, die kann ich aber genauso nehmen, um einen begradigten Fluss komplett das Ufer festzulegen, wie so eine Grünverrohrung draus zu machen, das Ufer wirklich komplett zu befestigen. Daher kommt auch die Ingenieurbiologie. Die kommt nämlich eigentlich aus der Wildbachverbauung, wo man mit den Materialien vor Ort gucken musste, wie man mit den Naturgefahren so umgeht, dass da möglichst der Fluss oder der Bach in eine bestimmte Richtung geht und nicht Leib und Leben oder das Eigentum bedroht hat. Und die Ingenieurbiologie und das Totholz, die hängen halt eng miteinander zusammen, weil aus den Pflanzen, aus den lebenden Baumaterialien, die wir da einsetzen, werden wieder Vegetationsbestände. Teil dieser Vegetationsbestände sind natürlich Gehölze und die Gehölze produzieren irgendwann wieder Totholz. Und wir haben ganz viele Bauweisen, wo wir quasi diese Lücke zwischen, jetzt habe ich den Fluss renaturiert oder habe vielleicht irgendwelche initialen Erdarbeiten gemacht und jetzt ist der Fluss erstmal relativ blank. Da bauen wir oft auch Totholz als Deckungsstrukturen ein, kombiniert dann mit Pflanzen. Also ich habe zuerst das Totholz, Bäume, Äste, Zweige in einer bestimmten Art und Weise, so dass sie nicht gleich fortschwimmen, wenn mehr Wasser kommt, eingebaut. Dann im Laufe der Zeit, verrotten die Baumstämme, zersetzen sich die Äste und Zweige. Bis dahin sind die Pflanzen soweit, überhängende Äste ragen ins Wasser, bieten jetzt die Deckungsstrukturen, Baumwurzeln, Weidenwurzeln, feinverzweigt, gehen ins Wasser, bieten die Fischunterstände. Also wir nutzen das Totholz auch in der Ingenieurbiologie, um Strukturen zu schaffen. Das ist ganz nah beieinander. Wenn ich nur Totholz einbaue, also Baumstämme, ein Baumfell, den reinlege ins Gewässer, habe ich vielleicht 1-2 Jahre tolle Strukturen, aber dann zersetzt sich das ja irgendwann. Wenn ich Lebendmaterial einbringe, austriebsfähige Pflanzen oder Pflanzenteile verwende, dann habe ich einen selbstverstärkenden Prozess. Das ist der Trick da dran.
Mhm. Super spannend. Und macht ja auch sehr viel Spaß, sowas mal zu sehen und zu erleben. Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, das ist auch das, was dich antreibt, ne? Dieses, wenn du dann mal wieder hingehst und guckst und siehst, was ist da jetzt passiert? Was hat der Fluss mit dem, was ich ihm gegeben habe oder der Bach gemacht?
Genau, ja.
Mhm. Jetzt bist du ja auch doch häufig unterwegs und auch mal, wenn ich das richtig gesehen habe, auch mal ein bisschen weiter unterwegs. Gibt es für dich einen Lieblingswasserort und einen Ort, wo du auf jeden Fall nochmal hin möchtest oder nochmal hin möchtest, weil du sagst, da, das ist, wenn es um Wasser geht, meins.
Ein Lieblingsort. Also eins der maßgeblichsten Projekte, die ich mal machen durfte, war direkt nach dem Hochwasser 2002 der Lumpitzbach in Sachsen. Das ist zwischen St. Egidien und Niederlumpitz. Da haben wir auch so einen Lehrpfad gebaut. Das war quasi bei diesem Hochwasser 2002 ganz extreme Abflusswerte dort. Der Bach hat sich im Prinzip wieder sein eigenes Bett begraben, hat sich aus einem komplett in den 30er Jahren begradigten, mit großen Steinen ausgebauten Profil befreit, hat sich wieder seine eigene Aue geschaffen. Und das immer wieder zu sehen, da bin ich regelmäßig und gucke mir die Entwicklung an. Da ist auch viel dokumentiert. Wie gesagt, wir haben auch dort so einen Lehrpfad eingebaut, wo man die Entwicklung auch sehr schön nachvollziehen kann, weil da noch quasi alte Fotos auch mit eingebaut wurden in den Lehrpfad, also wie es aussah vor dem Hochwasser, wie es aussah nach dem Hochwasser, wie es aussah, als wir da ein paar Sachen nur punktuell gebaut haben, um eine Furt oder eine Gasleitung oder sonst was zu schützen. Das ist schon irre, die Entwicklung, und das genieße ich immer, wenn ich mir das angucke, wie sich das dort entwickelt hat.
Mhm.
Und ansonsten sind meine Lieblingsorte tatsächlich eben die kleinen Gewässer, die ich hier 10 Minuten von meiner Haustür weg erreiche, und sonntags gehe ich dann ab und zu mit meinem Hund an die Elbe. Meine Frau und ich gehen da gerne spazieren. Da laufen wir immer direkt am Ufer entlang. Das, was möglich ist, was in der Nähe ist, ich muss da nicht ewig weit fahren.
Es ist tatsächlich, das Gute liegt zu nah, das ist tatsächlich ganz oft so. Hast du, wenn du die Du hast ja gerade von diesem Projekt erzählt, wo sich der Bach quasi befreit hat. Habt ihr das mal verglichen, so mit alten Karten, ursprünglichen Karten? Ist der wieder in sein altes Bett zurück oder hat es ihn ganz Neues gesucht?
Ah, das ist auch ein weites Feld. Also natürlich gucken wir immer sehr stark auf die historischen Karten. Wir orientieren uns aber bei jedem Projekt auch sehr stark an dem potenziell natürlichen Gewässerzustand. Es gibt morphologische Leitbilder. Wir wissen heute sehr genau, wie ein Fluss, wie ein Bach eigentlich aussehen würde, wie viel Platz der brauchen würde. Beides hängt sehr eng miteinander zusammen. Also das ist sag ich mal, naturwissenschaftlich, landschaftsökologisch, alles klar. Dieses Thema, wie wir dann diesen Fluss bauen oder wie wir dann diesen Fluss entwickeln, ist also nichts Geheimes. Und ich sag mal, das ist auch Schema F. Das kann man relativ leicht, sag ich mal, reproduzierbar umsetzen. Hm. Es ist, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Also ist es so, dass der, ich will es jetzt nicht zu esoterisch machen, das hatten wir vorhin ja auch schon mal, aber hat der Fluss sozusagen ein Gedächtnis, dass er sagt, da bin ich früher mal geflossen, da gehe ich wieder hin, und das kann man aufgrund von altem Kartenmaterial
stimmt, genau,
nachvollziehen. Das weiß ich wieder, ja. Also ja. Der Auslöser ist, um das ganz kurz nochmal zu sagen, ich glaube, zumindest in Dresden Hauptbahnhof, damals bei der Flut, da stand ich viel später mit einem Kollegen, der aus Dresden oder aus der Nähe von Dresden kommt, und der sagte, bei der Flut ist, korrigier mich bitte, ich glaube, er sagte die Mulde, aber vielleicht
die Weißeritz.
Die Weißeritz, ja. Ist irgendwie in ihrem alten Bett wieder,
genau, ja,
durch den Bahnhof durch, weil sie dort, genau, früher war. Da denke ich mir, das ist ja schon crazy, wie das auf Neudeutsch heißt.
Ja, also das ist ganz oft so, dass natürlich die Topografie, die Landschaftsformen, die Talformen, dass das noch da ist. Mhm. Also das sieht man ganz oft und sieht auch noch ganz oft die alten Flussschlingen in der Landschaft. Wir haben selber da am Hoyerswerdaer Schwarzwasser eine große Auenrenaturierung, fast 2,5 Kilometer gemacht, und dort konnte man wirklich das Gewässer wieder anheben, die Sohle wieder anheben und dann das Gewässer wieder in seine ursprüngliche Aue, in seinen alten Verlauf zurückfließen lassen. Das hat da geklappt. Heute ist oft das Problem, wenn die Gewässer mal begradigt wurden, also die Flussschlingen wurden beseitigt, der Lauf wurde sehr stark verkürzt, damit wird das Gefälle erhöht, damit tieft sich der Fluss ein. Wir haben quasi die alte Aue 2, 3, 4, 5 Meter, machen da so ein Projekt an der Iller bei Ulm gerade. Dort liegt heute das Flussniveau 4,5 Meter unter dem Auenniveau, was dort noch vor 90 Jahren von mir aus der Fall war. Das heißt, wenn wir heute versuchen, so einen Fluss in sein altes Bett zurückzuverlegen oder seinen Bach, dann müssen wir erst gucken, ist überhaupt das von der Sohllage noch möglich? Wo das geht, heben wir die Gewässersohle wieder an, dann haben wir tatsächlich die Primäraue wieder hergestellt. Wo das nicht geht, kriegt der Fluss Raum oder darf er sich entwickeln in seiner sogenannten Sekundäraue. Da ist also das Niveau der Aue dann, entsprechend dieser Veränderungen, die der Mensch die letzten 100 oder 150 Jahre herbeigeführt hat, da verläuft der Fluss dann quasi ein Stockwerk tiefer, also in seiner neuen Erosionsbasis, was dann eben als Sekundärauenentwicklung bezeichnet wird. Das haben wir heute ganz oft, und damit sind natürlich auch hängt ganz viel, was Überflutungsgeschehen betrifft, was Hochwasserrückhalt betrifft. Also wenn ich es schaffe, diese Primäraue, dieses ursprüngliche Auenniveau zu erreichen mit dem Wasser, dann sind ganz, ganz viel, da ist ganz viel Nutzen damit verbunden von Biodiversität, die ganzen Biotope, die auf diese regelmäßige Überflutung angewiesen sind, die Tierwelt, die da dran hängt, aber auch für uns Menschen der Hochwasserschutz, die Hochwasservorsorge funktioniert dann viel besser. Also die Landschaften sind so grundlegend verändert worden, das macht's so anspruchsvoll. Und auch hier wieder gilt die Formel, je mehr Platz ich habe, desto mehr kann ich da machen. Eingangs hatte ich die Werra erwähnt, auch dort werden wir es versuchen. Dort haben wir größere Fließstrecken und dann wird am Anfang quasi der Fluss angehoben oder wird einfach das Gefälle rausgenommen, damit kommt die Flusssohle wieder hoch. Die Flussaue wird wieder breit, wie sie mal war. Damit nehmen auch die Geschwindigkeiten und die Schleppspannungen ab. Also der Fluss hat nicht mehr die Erosionskraft, dass er da wieder sich irgendwie eingräbt. Dadurch kommt die Sohle nochmal hoch. Und dann haben wir wieder die ganze Aue angeschlossen. Und dann irgendwo muss ich wieder in das ausgebaute Profil zurück. Da gibt es dann, man nennt es dann eine Sohlengleite, also so ein Übergang, wo das Wasser dann auch wieder schneller fließt, weil es muss sozusagen wieder von diesem höheren Niveau, also von dem renaturierten ursprünglichen Auenniveau, muss es wieder runter, leider in das untere Stockwerk, wo dann eben wieder diese Eintiefung stattfindet. Das ist schon mal toll, wenn man das mal auf 1, 2 Kilometer dann realisieren kann. Aber die Flüsse sind so grundlegend verändert, dass das bisher immer nur so Abschnitte sind. Und wenn die schon mal 2 Kilometer lang sind, dann ist es schon sensationell. Manchmal sind die auch bloß ein paar hundert Meter lang.
Am Ende zählt jeder Meter.
Richtig,
ja. An der Werra habt ihr offensichtlich den Vorteil, dass ihr das Thema Flächen einigermaßen gut gelöst habt, weil da die Stiftung mit dahinter sitzt.
Ja, nicht wir. Wir durften jetzt in dieses Projekt einsteigen und die Flächensicherung ist ja schon ein Prozess, der eine ganze Weile vor dieser Projektumsetzung jetzt läuft. Und der ist auch noch nicht abgeschlossen. Also da ist auch noch ein bisschen was zu machen. Aber ja, Fläche, 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 das ist die Voraussetzung.
Okay, so langsam nähern wir uns dem Ende. Wenn wir uns jetzt nochmal treffen, sagen wir in 5 Jahren, wie steht es dann um unsere Gewässer? Frage, eine Prognose.
Spannende Sache. Ich denke, das wird auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen. Ich bin da sehr optimistisch, dass sich diese, sag ich mal, Aspekte von Ökosystemleistungen, von Wertschöpfungsketten, von neuer Kulturlandschaft, dass sie sich noch stärker etablieren werden. Das heißt noch lange nicht, dass sie sich durchsetzen werden, aber es wird immer mehr solche guten Beispiele geben. Als ich vor 30 Jahren mit dem Thema angefangen habe, oder eigentlich sind es 35 Jahre, 1991, als ich Praktikum gemacht habe in einem Büro bei Sindelfingen oder in Sindelfingen bei Stuttgart, da haben wir ein großes Pilotprojekt damals von der Landesgartenschau in Pforzheim bearbeitet, da durfte ich als Praktikant mithelfen. Da hat mich so der naturnahe Wasserbau infiziert. Ja, da war das relativ auch damals innovativ, aber auch damals gab es diese Bautechniken schon. Die große Chance ist, die guten Beispiele, da haben wir mit den neuen Medien, so wenn man es überhaupt noch als neu bezeichnen darf, haben wir nochmal ganz andere Chancen. KI wird da enorm viel verändern. Ich bin der Meinung, dass auch in unserem Bereich, in dem Planungs- und Dienstleistungsbereich in 5 Jahren, ja, enorme Veränderungen stattgefunden haben werden. Wir werden Szenarien ganz anders und ganz schneller entwickeln, Varianten viel schneller bewerten, planen können. Da sehe ich eine große Chance in der Anwendung von KI. Es wird Planen wahrscheinlich viel einfacher, viel kostengünstiger sein müssen, als wir das heute haben. Das birgt aber die Chance, dass wir viel, viel mehr in die Umsetzung kommen. Dass wir also das Geld nicht mehr für jahrelange Planungsprozesse brauchen, sondern dass wir Geld unmittelbar und direkter in die Umsetzung bringen können, weil der Planungsprozess sehr stark automatisiert, sehr stark standardisiert, sehr stark durch künstliche Intelligenz stattfinden wird. Die Frage ist, ob der Mensch da mitkommt. Ob die Mühlen dann trotzdem schneller mahlen. Ich denke, die Technik wird sich in die Richtung entwickeln. Das heißt, für die Ingenieurbüros natürlich auch mehr Preisdruck, aber umsetzen wird man es immer draußen mit viel Manpower, also Leute, die Maschinen trotzdem noch bedienen, Leute, die gucken, ob das so, vielleicht auch die teilautomatisierte Maschine oder der Bagger, der dreidimensionales Geländemodell quasi halbautonom nachbaggert. Da wird es trotzdem noch viel Menschenbedarf geben, die da draußen gucken, ob das wirklich so gemacht und so gebaut wird oder auch kommunizieren müssen mit den Menschen, die von den Baumaßnahmen betroffen sind. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr in die Umsetzung kommen, mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Sicher bin ich mir nicht.
Naja gut, du tust ja was, indem du eben in deinen Lehrveranstaltungen die Menschen dementsprechend auch motivierst, die jungen Menschen, die da sitzen und sagen, kommt ins Tun. Ende der Episoden frage ich meine Gäste immer noch mal nach 3 Tipps für die Zuhörenden, wenn sie sich um unser heutiges Thema Gewässer, Renaturierung, generell Gewässer ein bisschen informieren möchten. Hast du 3 Tipps, die du ihnen mitgeben kannst?
3 Tipps. Ja, man könnte natürlich schöne Projekte angucken gehen. Es gibt inzwischen deutschlandweit, glaube ich, eine ganze Reihe von tollen Projekten. Bei uns auf der Homepage finden sich, glaube ich, einige davon, zum Beispiel der Pleißenbach in Chemnitz, den wir letztes Jahr übergeben durften. Da wurde ein ganzer innerörtlicher Grünzug, auch damals in Verbindung mit der Kulturhauptstadt in Chemnitz, wurde hergestellt. Tolles Projekt, toller innerörtlicher Park ist da entstanden, in Verbindung mit einer schönen Gewässerrenaturierung. Die Leute können wirklich wieder ans Wasser ran, können das erleben. Hochwasserschutz ist ganz normal, dass er jetzt dort deutlich verbessert ist. Das mal ist ein toller Familienausflug, vielleicht auch für die, die sowas interessiert, oder einfach mal dort eine Stunde spazieren gehen, ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Chemnitz ganz gut erreichbar. Pleißenbach in Chemnitz. Aber ja, natürlich, wie gesagt, Projekte angucken, gibt es viele tolle Beispiele. Was ich aber fast noch für wichtiger halte, man kann, das habe ich vorhin auch versucht drüber zu bringen, auch in den kleinen Bächen, in den unspektakulären Situationen einfach nochmal die Augen offen halten, das Wasser erleben, auf sich wirken lassen. Ich halte Wasser für wirklich für was sehr Sinnliches. Ja, einfach mal das Experiment machen, sich so ein Bächlein angucken, vielleicht auch mal kurz die Augen schließen, das auf sich wirken lassen. Wasser belebt die Sinne. Das würde ich gern jedem mitgeben. Und es ist für mich auch ein Thema, wenn wir sagen, drei Tipps, würde ich sagen, es hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Ich glaube, es gibt wenig oder ein Großteil der Bevölkerung hat keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das ist ein Luxus, den genießen wir jeden Tag. Also das wertzuschätzen, dass ich mir morgens ein Glas Wasser aus dem Wasserhahn einschenken kann, dass ich genügend sauberes Trinkwasserqualität aufweisendes Wasser habe, jeden Tag. Ich glaube, den Luxus machen wir uns gar nicht klar. Hm. Und das zu schützen, bringt uns wieder zu den Gewässern, weil wenn ich dann draußen bin in so einem kleinen Bach und sage, ah, wir brauchen da 10 Meter von Bach und alle schreien, nein, wollen wir nicht und so weiter, könnte man auch mal so rangehen und sagen, das Dorf, wo ihr wohnt, das wurde überhaupt erst gegründet, weil es einen Zugang zu sauberem Wasser hatte, weil es da Wasser gab. Wir sind immer noch Teil von diesem Netz des Lebens, was uns umgibt. Und so wie wir mit diesem Netz umgehen, kommt es zu uns zurück. Ich kann jetzt da schreien und sagen, Klimawandel ist alles Mist, das gibt's gar nicht. Wäre ich mir nicht so sicher. Und ein Lieblingsautor von mir, Marc-Uwe Kling, ja, bringt es ja so schön auf den Punkt in einer von seinen Känguru-Geschichten. Stellt euch vor, der Klimawandel im Jahr 2060 stellt sich als ein großer Witz heraus. Den gibt's gar nicht. Es hat gar nicht stattgefunden. Die haben uns komplett veräppelt mit dem Klimawandel. Dann war alles umsonst. Wir haben jetzt saubere Luft, ruhige Städte, viel Grün, viel Raum für Erholung, Erholungsflächen, und das war alles für die Katz.
Ja.
Das war jetzt zynisch. Ich hoffe, das unter haben alle der, verstanden.
Unter der Prämisse würde ich sagen, gehen wir Ihnen gerne auf den Leim. Also dann machen wir das definitiv so. Super. Ganz herzlichen Dank für diese Tipps, Andreas. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich fand es unglaublich inspirierend. Und wir könnten noch mal eine Stunde reden und ich würde immer noch so viel lernen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, und für euch da draußen, die zugehört haben, wie immer, bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst und wenn ihr eine Bewertung dalasst, überall da, wo man Podcasts bewerten kann, zum Beispiel bei Apple oder bei Spotify. Macht das, das freut mich. Das bringt mir auch ein bisschen was, damit das hier weitergehen kann. Und ich habe mega viel Spaß dran und ich hoffe ihr auch. Wie immer, bleibt im Strom. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.